ARD Sounds.
Es ist der Morgen des 1. Dezember 1979, kurz nach Sonnenaufgang, mitten im Dschungel von Peru. Eine Gruppe von Aguaruna legt mit ihren Kanus in der Nähe von Werner Herzogs Filmcamp an. Die Indigenen schleichen sich ins Lager. Sie sind bewaffnet, mit Pfeil und Bogen, aber auch mit Gewehren. Werner Herzog hat schon die meisten seiner Mitarbeiter abgezogen. Jetzt nehmen die Aguaruna die restlichen Arbeiter fest, fesseln sie und stecken sie dann in Boote flussabwärts, Richtung Iquitos. Und dann zünden sie die Hütten des Filmcamps an. Wenn man sich mit Werner Herzog beschäftigt, stößt man ständig auf abgefahrene Stories. Aber die hier finde ich echt next level abgefahren. Nicht nur, dass die Indigenen vom Volk der Aguaruna Werner Herzogs Filmcamp abfackeln. Was ich noch viel crazier finde, ist das, was danach passiert. Die Aguaruna bauen die Dschungelhütten danach sofort wieder auf. Als eine Art Showkulisse. Und dann fackeln sie die Hütten am nächsten Tag nochmal ab. Als eine Art Theateraufführung für extra angereiste Gäste und Pressevertreter. Sie gehen damit sogar auf Tour durch andere Dörfer am Amazonas und führen da diese Show auf. Die große Werner Herzog Filmcamp Abfackelshow.
They do it again. Like for the people who missed it the first time, they reproduce the burndown and it becomes something that's actually done on a yearly basis.
Jahrelang wird diese Show mindestens einmal im Jahr aufgeführt. Das erzählt uns José Lucero, ein Experte für indigene Geschichte, der sich mit Herzogs Zeit in Peru beschäftigt hat. Er sagt, für das Volk der Aguaruna wird die Geschichte mit Herzog zu einer Art Gründungsmythos ihrer politischen Organisation.
Because it is such a formative moment in the political history of this place.
Der Moment, wo sie es einem mächtigen weißen Mann mal so richtig zeigen und ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen. Das ist Werner Herzog. Zu groß für Deutschland. Folge 2. Krieg der Bilder. Ich bin Max Osenstetter. Es ist wirklich eine ziemlich bizarre Show. Aber was ist da eigentlich los? Warum vertreiben die Aguaruna erst Herzogs Filmteam und machen da im Nachhinein so eine riesige PR-Kampagne draus? Der Historiker José Lucero sagt, wer das verstehen will, der muss die Perspektive wechseln. Nicht immer von Werner Herzog ausgehen, sondern schauen, was in dieser Zeit insgesamt so passiert am Amazonas.
A lot of things are kind of changing right in the decades before Herzog gets to the Amazon.
Die indigenen Völker in der Region stecken Ende der 70er mitten in einem wichtigen Kampf.
One is that in the 1970s there are laws that are passed that allow communities to have legal standing to title their communal lands.
Sie organisieren sich politisch. Sie wollen ihr Land selbst verwalten, ihre eigenen Gesetze machen und gründen dafür 1977 den Rat der Aguaruna und Huambisa, also kurz vor Herzogs Dreharbeiten.
And there is a new indigenous organization, the Council of the Aguaruna Huambisa people, which is also a fairly new invention when Herzog comes in.
Es gibt gute Gründe, warum die Indigenen am Amazonas sich in dieser Zeit politisch organisieren. Ölkonzerne und Bergbaufirmen beuten die Rohstoffe der Gegend aus. Der Regenwald wird abgeholzt. Der Lebensraum der Aguaruna wird immer kleiner. Dieser neue Rat der Aguaruna und Huambisa und sein junger, selbstbewusster Anführer Evaristo Nukuak müssen sich aber erst noch beweisen. Also braucht es einen Kampf. Einen großen, symbolträchtigen Kampf. Aber auch einen, den man tatsächlich gewinnen kann. Werner Herzog ist dann deutlich leichterer Gegner als zum Beispiel eine internationale Ölfirma.
Wir sind notwendig als Feind, der besiegbar ist, denn sie werden es nicht wagen, die Militärlager anzugreifen und sie werden es auch nicht wagen, die Ölgesellschaften anzugreifen. Aber weil wir klein sind, werden wir wohl als Verlierer taugen.
Ich finde das wirklich interessant, was Werner Herzog damals schon sagt. Er sieht genau, was da passiert. Er ist kein ahnungsloser Westler, der in irgendwas reingerät, was er nicht versteht. Er versteht es sehr gut. Er kann nur nichts dagegen tun. Aber ich muss auch sagen, Werner Herzog macht es seinen Gegnern wirklich leicht. Er fragt sich gar nicht, was die Menschen brauchen, in deren Heimat er da drehen will. Er baut einfach ein Camp und bietet ihnen Geld an, wenn sie mitmachen. Und er arbeitet sogar mit dem Militär zusammen, bei der Logistik für den Dreh. Einmal versucht sogar ein lokaler Soldat, die Aguaruna zum Mitmachen zu überzeugen und feuert dabei angeblich mit seinem Gewehr in die Luft.
And that is kind of exactly what the Aguarun need.
Der Historiker José Lucero sagt, das ist genau das, was Evaristo und die Aguaruna-Aktivisten brauchen.
To say, oh, see, this is what this is. This is a conflict, this is a military conflict, this is a war.
Ein Moment, der beweist, das hier ist ein Krieg, aber eben einer, den sie gewinnen können. Weil sie so tun können, als ginge es gegen fiese, mächtige Ausbeuter. Aber tatsächlich müssen sie nur Werner Herzog bekämpfen.
And so that's really why the Awahun activists were able to kind of use this for their own political purposes.
Die Aguaruna-Aktivisten sind wirklich geschickt. Sie streuen Gerüchte, nutzen Verbündete in den Medien, schaffen es am Ende sogar, deutsche Journalisten und Aktivisten gegen Herzog zu instrumentalisieren. Deswegen gibt es diese ganzen Artikel in den peruanischen Zeitungen und am Ende sogar diesen Artikel im Stern, wo von Sklavenarbeit die Rede ist. Das ist alles Teil einer Kampagne, mit der die Aguaruna Herzog als Bösewicht darstellen. Am Ende haben sie mächtige Bilder geschaffen. Fotos und Filmaufnahmen, in denen sie, die Indigenen, Werner Herzog vertreiben. Den fiesen Ausbeuter, den bösen Kolonisator. Und dadurch etabliert sich der Rat der Aguaruna und Huambisa tatsächlich als die Stimme der Indigenen in der Region. Und sein Anführer, Evaristo Núcuac, wird später sogar der Anführer aller Indigenen in ganz Peru und bekommt für seinen Aktivismus 1986 sogar den alternativen Nobelpreis. Die PR-Kampagne ist ein voller Erfolg.
This war of images that the Awahun people are able to wage is incredibly successful.
Wenn Werner Herzog für eine Sache bekannt ist, dann dafür, mächtige und symbolträchtige Bilder zu erschaffen. Aber hier scheint er seinen Meister gefunden zu haben. Eine Gruppe von indigenen Aktivisten, die ihn in seinem eigenen Spiel schlagen. Die, wie Lucero es nennt, einen Krieg der Bilder gegen ihn führen und gewinnen. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum ich euch das alles so ganz genau erzähle. Das hat einen Grund. Ich glaube, diese Niederlage im Krieg der Bilder ist ein absolut entscheidender Moment im Leben von Werner Herzog.
It was kind of, he probably hasn't processed it, you know, he never processed it.
Maureen Gosling, die Dokumentarfilmerin, die damals mit vor Ort war, hat ihn vor kurzem, über 40 Jahre später, nochmal drauf angesprochen und sich damit fast das gemeinsame Mittagessen versaut.
He just got mad when I was talking to him. He just started getting really upset. I thought, oh, I just messed up my lunch.
Gosling glaubt, dass diese Zeit so traumatisch für Herzog war, dass er das bis heute nicht wirklich verarbeitet hat. Diese Kampagne gegen ihn und das mit dem abgefackelten Camp.
That whole thing is still a real, real, real sore spot for Werner. I think it was traumatic for him. To have to start all over again twice and get kicked out of his location.
Was Herzog bis heute nachhängt, ist nicht nur, dass das Camp abgefackelt wurde, sondern auch, dass die deutsche Presse damals so auf ihn losgegangen ist. Mehrere Zeitungen haben damals Gerüchte, die Aguaruna-Aktivisten in die Welt gesetzt haben, einfach so abgedruckt, als wären es Fakten. Der WDR zeigt zu der Zeit sogar an einer Art Themenabend zwei kritische Dokus. Eine über Werner Herzog und eine über Leni Riefenstahl, Hitlers Filmemacherin. Als ob das irgendwie vergleichbar wäre. Werner Herzog hat ein Tagebuch geführt während dem Dreh von Fitzcarraldo und später veröffentlicht unter dem Titel Die Eroberung des Nutzlosen. Darin beschreibt er die Ereignisse eigentlich ziemlich genau. Aber ab der Zerstörung des Camps Ende 1979 klafft da auf einmal eine Lücke. Später sagt Herzog mal, dass er damals schon weiter Tagebuch geführt hat, aber irgendwann die Seiten rausgerissen hat, weil er so verzweifelt war. 8 Monate ohne Einträge. Nur diese eine Notiz.
8 Monate gelöscht, als wollte ich nicht, es habe sie gegeben.
Von Walter Sachser, dem Produktionsleiter, wissen wir, dass Herzog in dieser Zeit mehrfach in Europa ist und in den USA. Um Geldgeber zu organisieren, damit der Dreh weitergeht, falls er denn weitergeht. Irgendwann, bei einem Trip nach Los Angeles, sitzen sich Herzog und Saxer gegenüber. Und Herzog ist ziemlich am Ende. Er rauft sich die Haare und schweigt die meiste Zeit.
Er hat sich dermaßen gekrault im Haar und war völlig depressiv. Und irgendwann plötzlich schaut er mich an und sagt mir das ins Gesicht. Meinst nicht, dass das zu viel für uns ist? Da bin ich dann richtig ausgeflippt. Und bin wirklich auf ihn los und habe mir gesagt, Mensch, reicht nicht so ein Scheiß.
Saxer und Herzog beschließen, wir machen diesen Film. Koste es, was es wolle. Film oder Tod, notiert sich Werner Herzog in sein Tagebuch. Und genau so nennt Walter Saxer sein bisher unveröffentlichtes Buch, nur auf Spanisch, Película o Muerte. Die beiden legen jetzt richtig los. Sie organisieren das Geld und sie finden sogar einen neuen Drehort, weit weg von den Aguaruna, 1500 Kilometer entfernt, im Süden des Amazonasgebiets. Am Rio Camisea finden Herzog und Saxer noch eine Stelle, wo sich zwei Flüsse fast berühren, mit einem Berg dazwischen, über den man ein Schiff ziehen kann. Es kann endlich losgehen, mehr als ein Jahr, nachdem das Camp abgefackelt wurde. Und genau da ereignet sich jetzt noch so ein absolut verrückter Sidefact über den Film Fitzcarraldo. Das ist etwas, was wirklich nur Herzog-Ultras wissen. Werner Herzog braucht insgesamt 3 Anläufe, um Fitzcarraldo zu drehen. Es gibt den ersten Anlauf im Aguaruna-Gebiet. Den muss er abbrechen, weil ihn die Aguaruna nicht dort haben wollen. Es gibt den dritten Anlauf, bei dem schließlich tatsächlich der Film rauskommt, den wir aus dem Kino kennen, den mit Kinski. Und dazwischen gibt es noch einen zweiten Anlauf mit völlig anderen Hauptdarstellern. Fitzcarraldo wird nämlich ursprünglich gar nicht von Klaus Kinski gespielt, sondern von einem echten Hollywood-Star, Jason Robards. Der hat davor schon 2 Oscars gewonnen. Und er hat einen weltberühmten Sidekick an seiner Seite. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Mick Jagger, der Sänger der Rolling Stones. Es gibt auch noch einige Filmszenen, in denen man die beiden sieht. In Burden of Dreams, dem Dokumentarfilm, der die Dreharbeiten begleitet, sieht man Roberts und Jagger auf dem Kirchturm in Iquitos, wie sie die Glocke läuten und den Bau eines Opernhauses fordern.
We want the opera in Iquitos!
Der Anfang der Story von Fitzcarraldo ist nämlich, dass die Hauptfigur so ein irrer Opernfreak ist und ein Opernhaus mitten im Dschungel bauen will. Und ich finde diese Szene mit Roberts und Jagger vor allem deswegen so schön, weil Mick Jagger einfach so eine irre positive Ausstrahlung hat und richtig mitreißend spielt. Vielleicht liegt es auch daran, dass er im Dschungel den Spaß seines Lebens hat, wie Werner Herzog in einem Interview erzählt.
Mick Jagger hat da tagelang von seiner Frau in irgendwelchen Leopardenfell-Bikinis wilde Urwaldaufnahmen gemacht und hat sich krumm gelacht dabei. Im Übrigen war der Mick Jagger auch, der war irgendwie Urwaldfester, obwohl er auch Urwald nie erlebt hat. In einer Szene kommen 2 kleine schwarze Affen vor und während die Szene lief und er seinen Dialog zu sagen hatte, biss ihn einer dieser beiden Affen ununterbrochen in die Schulter, aber ich meine richtig fest. Und der Mick Jagger hat ohne mit der Wimper zu zucken seine Szene zu Ende gemacht und schrie dann los vor Lachen, wirklich wie ein schreiender Esel.
Alle, mit denen wir für diesen Podcast sprechen, sind sich einig. Mick Jagger ist ein wirklich cooler Dude.
Mick Jagger war ein hinreißender Mensch.
Das ist Thomas Mauch. Er war der Kameramann bei Fitzcarraldo und bei den meisten frühen Herzog-Filmen.
Ein hinreißender Mensch. Ich habe mich sofort auf Anhieb sehr, sehr gut mit ihm verstanden.
Keine Ahnung, was es am Ende für ein Film geworden wäre mit Roberts und Jagger. Mich hätte er ja schon alleine wegen Jagger interessiert. Und es wird damals tatsächlich einiges gedreht. Erst in Iquitos und dann am Rio Camisea, da, wo das Schiff über den Berg gezogen werden soll. Dieses Mal geht Herzog auch die Zusammenarbeit mit den Locals wesentlich schlauer an.
After his experience with the Aguarunas in the north, he realized that he needed to go in and ask them what they wanted, instead of imposing something on them.
Maureen Gosling, die auch beim zweiten Dreh mit dabei war, sagt, Herzog hat aus dem Konflikt mit den Aguaruna gelernt. Am neuen Drehort fragt er die Einheimischen erstmal, was sie wollen, was sie brauchen. Und die sagen, hilf uns, offizielle Dokumente zu besorgen, die bezeugen, dass unser Land uns gehört. Sogenannte Landtitel.
So he learned from his experience, which I thought was really good. And that's why he came up with this land title idea, because that's what they asked for.
Herzog verspricht, ich besorge euch die Dokumente bis zum Ende der Dreharbeiten. Ich vertrete eure Interessen. Und so einigen sich Herzog und sein Team mit den Indigenen vor Ort. Es ist schon eine ziemlich wilde Truppe in diesem Dschungelcamp am Rio Camisea. Herzog, Sachser und die Filmleute aus Deutschland, ein paar hundert Indigene als Statisten und Arbeiter, Jason Roberts, der Oscar-Gewinner als Hauptdarsteller, Mick Jagger, einer der größten Rockstars aller Zeiten als lustiger Sidekick, und alle sind hierher gekommen, an diesen extrem abgelegenen Ort, um Werner Herzogs Vision umzusetzen.
Wenn Sie in diese Richtung schauen, es ist Osten, dann müssen Sie 4000 Kilometer gehen, bis der Urwald zu Ende ist. In diese Richtung müssen Sie, sagen wir, 3000 Kilometer marschieren. Und hier entlang so ungefähr 2500.
In der Behind-the-Scenes-Doku Burden of Dreams sieht man, wie gelöst auf einmal alle wirken. Der ganze Stress mit den Aguaruna, der ist weit weg und mittlerweile auch lange her.
Guck mal den großen Dicken da mit dem komischen Objektiv. Meinst du triffst den?
Man sieht Herzog, Mau, Roberts und Mick Jagger.
Also du triffst den doch nicht.
Wie sie Spaß haben, aber auch konzentriert arbeiten. Auf das richtige Licht warten beim Sonnenuntergang. Diesen einen perfekten Moment, wenn auf einmal der Amazonas in so ein blaues Licht getaucht ist.
Nimm die Kamera jetzt und dreh das.
Nein, es ist zu dunkel.
Komm. Endlich läuft es. Aber ihr wisst ja schon, dass das jetzt nicht so weitergehen kann. Es gibt nämlich ein Problem. Und das Problem heißt Jason Roberts.
Jason Roberts war einfach eine Fehlkalkulation von Herzog. Das hat so nicht funktioniert und hätte auch nicht funktionieren können.
Die Hauptfigur Fitzcarraldo ist ein Verrückter, ein Besessener. Roberts ist ein feiner Charakterdarsteller. Einer, der schon große Filme gemacht hat, aber auch eher ein ruhiger Typ. Und wie der Produktionsleiter Walter Sachser sagt, damals eigentlich schon am Ende seiner Karriere.
Das funktioniert nicht. Das ist ein alter Mann, der irgendwie ausgebüxt ist aus dem Altersheim und soll jetzt ein Schiff über den Berg ziehen. Und wie soll denn das funktionieren?
Naja, Sachser übertreibt da jetzt ein bisschen. Roberts ist damals Ende 50 und dreht in den 20 Jahren danach noch Dutzende Filme. Aber Jason Roberts ist wirklich nicht der perfekte Fitzcarraldo. Er fühlt sich im Urwald nicht so wohl wie Mick Jagger oder Werner Herzog. Er traut der Natur nicht und auch nicht dem Essen, das Walter Sachsers peruanische Frau für alle kocht. Roberts lässt sich lieber in Plastik verpackte Fertiggerichte aus den USA servieren. Herzog bekommt langsam Zweifel an seinem Hauptdarsteller. Er schreibt in sein Tagebuch:
Den Urwald hasst er, weil er ihn unhygienisch findet. Dazu auch noch schmutzig.
Und hier muss ich Roberts echt mal zur Seite springen. Ich war 2023 auch mal mehrere Tage im Dschungel, im Norden Boliviens, gar nicht so weit weg von Herzogs Filmcamp. Und ich fand's auch manchmal unhygienisch. Die offene Küche, in der unser Essen gekocht wurde, wurde abends von Ratten gestürmt und vom abgekochten Wasser habe ich Durchfall bekommen. Den muss ich dann irgendwo zwischen den Büschen verrichten, wo giftige Schlangen und Vogelspinnen gechillt haben. Versteht mich nicht falsch, ich fand das trotzdem eine geile Erfahrung. Aber ich check schon, warum es Roberts nicht so getaugt hat im Dschungel. Ein paar Tage nach Herzogs Tagebucheintrag wird Roberts krank.
Ich hatte Roberts im Morgengrauen, eigentlich im noch fast Dunkeln, ohne sein Gebiss und mit wirren Haaren und wirrem Blick durchs Camp hasten sehen, wie King Lear durch die leeren Gemächer seines Schlosses.
Roberts verlässt das Set im Februar 1981 und allen ist klar, dass er nicht wiederkommen wird. Boah, erst der Stress mit den Aguaruna und jetzt über 2 Jahre später das. Das wäre schon wieder so ein Moment, wo ich an Herzog Stelle hingeschmissen hätte. Was macht man, wenn einem auf einmal der Hauptdarsteller wegbricht? Zu einem Zeitpunkt, an dem der Film schon fast zur Hälfte gedreht ist. Herzog hat genau zwei Möglichkeiten. Aufgeben oder alles nochmal von vorne drehen, mit einem neuen Hauptdarsteller. Was natürlich extrem frustrierend ist und auch wahnsinnig teuer.
That's the biggest loss that I have had in my career as someone who makes films.
Aber stimmt das wirklich? Ist das echt so ein schlimmer Moment damals? Weil wenn ich Herzogs Aufzeichnungen so lese, fühlt es sich irgendwie nicht so an. Es ist nicht wie ein paar Monate davor, mit dem abgefackelten Camp, den 8 verlorenen Monaten, der tiefschwarzen Verzweiflung, den rausgerissenen Tagebuchseiten. Klar, der Ausstieg von Roberts ist ein Problem, ein großes, aber er ist auch eine Chance. Denn jetzt kann Werner Herzog vielleicht seinen Besetzungsfehler korrigieren und einen Hauptdarsteller holen, der besser zum besessenen Fitzcarraldo passt.
Schrei ich oder schrei ich nicht? Leg mich doch am Arsch!
Nicht so schnell. Noch sind wir nicht so weit. Weil so ein Neuanfang, der ist wie gesagt wahnsinnig teuer. Herzog muss erstmal das Geld organisieren, damit er wieder neu starten kann. Und da kommt jetzt eine Sache ins Spiel, die ich auch nicht wusste, bevor ich mit diesem Podcast hier angefangen habe. Filmproduktionen sind gegen katastrophale Ausfälle ziemlich gut versichert. Und die Erkrankung eines Hauptdarstellers ist so ein katastrophaler Ausfall.
Das war natürlich ein Geschenk vom Himmel, dass der auf und davon ist und nicht mehr kommen konnte. Er hat also ein ärztliches Zeugnis dahergebracht und der konnte nicht mehr zurück in den Urwald. Und dann kam die Versicherung ein, die musste ziehen. Und dann habe ich das Ding dann so kalkuliert, was da an Schaden entstanden ist, waren 4,2 Millionen Dollar.
4,2 Millionen Dollar. So viel stellt Walter Sachser der Filmversicherung in Rechnung. Genug, um damit nochmal komplett von vorne anzufangen. Und zwar locker. 4,2 Millionen Dollar von 1980, das sind fast 20 Millionen Dollar heute. Mit 4,2 Millionen Dollar hätten Herzogs deutsche Regiekollegen damals 20 Filme gedreht.
Wir haben nie 4,2 Millionen ausgegeben, hatten wir auch nie. Also ich habe natürlich das so kalkuliert und auch dokumentiert, dass es auf alle Seiten gestimmt hat. Das ganz sicher. Habe ich 2 Wochen gebraucht, aber das hat hingehauen. Ja. Und das haben die bezahlt, ohne überhaupt herzukommen und zu prüfen, ob das alles stimmt. Das haben die einfach bezahlt.
Okay. Ich war schon einigermaßen überrascht, dass Walter Sachser da einfach in unserem Interview zugibt, dass er damals die Versicherung beschissen hat. Aber mei, ist wahrscheinlich alles verjährt. Auf jeden Fall casht Sachser damals ordentlich Kohle ab. Und Herzog macht einen neuen Plan.
Jetzt war die Frage, wer kann Fitzcarraldo eigentlich spielen? Wer ist dazu in der Lage?
Ja, wer könnte wohl nur geeignet sein, einen komplett irren, besessenen, größenwahnsinnigen Typen zu spielen? Wer?
Da war natürlich schnell klar, Kinski.
Okay, das war leicht.
Aber wir wussten nicht, kann er das durchstehen? Will er das überhaupt? Ist er nicht gerade für 3 Filme hintereinander unter Vertrag und erst in 3 Jahren verfügbar oder wie auch immer?
Was Herzog hier nicht sagt, das Problem mit Kinski ist eigentlich ein anderes. Der hat nämlich eigentlich überhaupt keinen Bock auf die Rolle. Herzog hatte ihn schon ganz am Anfang mal gefragt, ob er den Fitzcarraldo spielen will. Und Kinski wollte nicht.
Ich hatte Herzog gesagt, dass er mich am Arsch lecken kann und den Hörer eingehängt. Daraufhin hat der Fitzcarraldo ohne mich angefangen, mit jemandem aus New York und Mick Jagger ist Fitzcarraldos Freund. Und jetzt kommt er nach Los Angeles angeschissen und bettelt mich an, den Film zu drehen.
Kinski wird hier übrigens gesprochen von Timo Gasthager. Den kennt ihr vielleicht von Instagram. Da postet er Videos darüber, wie ein Tag mit Werner Herzog aussehen könnte. Und er parodiert Kinski. Und zwar ziemlich gut, wie ich finde. Die Zitate, die Timo liest, stammen aus Kinskis Autobiografie mit dem Titel »Ich brauche Liebe«. Darin geht es auf etwa 500 Seiten vor allem darum, wie toll Kinski ist und wie bescheuert alle anderen Menschen sind. Vor allem Werner Herzog.
Herzog ist ein miserabler, gehässiger, missgünstiger, vor Geiz und Geldgier stinkender, bösartiger, sadistischer, verräterischer und erpresserischer, feiger, durch und durch verlogener Mensch. Ein erbärmliches Arschloch.
Kinski und Herzog. Das ist einer dieser epischen Kämpfe im Showbusiness. Bisschen wie Drake und Kendrick Lamar. Nur, dass Herzog und Kinski zwischen dem ganzen Beef immer wieder zusammengearbeitet haben. Die beiden kennen sich schon ewig. Also so richtig ewig. Das ist wieder eine dieser magischen Herzog-Geschichten. Ich habe euch doch schon erzählt, dass Herzog in der Nachkriegszeit aufgewachsen ist. Erst in Sachrang und dann in München. Und damals war die Wohnungsnot so groß, dass sich oft mehrere Familien eine Wohnung teilen mussten. Und da wurden Werner Herzog, seine Mutter und seine Brüder eben in eine Wohnung einquartiert, wo in einem anderen Zimmer ein junger Schauspieler gelebt hat, der immer ziemlich viel rumgeschrien hat. Klaus Kinski. Oft haben alle zusammen zu Abend gegessen. Das erzählt Herzog in seinem Film »Mein liebster Feind«.
Auch hier beim Essen, da war ein Kritiker eingeladen. Der hat durchblicken lassen, dass er, nachdem er ein Theaterstück gesehen hat, wo Kinski sehr kurz auftauchte, dass er schreiben würde, er wäre hervorragend und außergewöhnlich gewesen. Und Kinski warf ihm sofort 2 heiße Kartoffeln und das Besteck ins Gesicht. Aber in blitzartiger Bewegung war das und sprang auf und schrie, ich war nicht ausgezeichnet. Ich war nicht hervorragend, ich war monumental, ich war epochal.
So kennt man Kinski bis heute, von YouTube, aus Memes und Reels. Mit so Titeln wie Kinski rastet aus oder Kinski außer Kontrolle. Und es gibt auch echt genug Material. Als Schauspieler ist Kinski bekannt, aber als Choleriker... Da ist er monumental. Da ist er epochal.
Ich spiele es jetzt so, wie ich will und aus.
Gut, ja, aber wir müssen natürlich wissen...
Endlich aufhören, nur mit ihr, ihre Hausfrauenanweisungen zu geben. Sorgen Sie dafür, dass eine Szene wird kein Regisseur. Sie müssen bei mir lernen.
Nein, natürlich lerne ich nicht.
Sie sind ein Anfänger.
Natürlich bin ich...
Ein Zwergenregisseur sind Sie, aber nicht ein Regisseur für mich.
Kinski flippt einfach wirklich gerne aus. Auf Deutsch...
Eine Bande von Idioten.
Auf Englisch?
Fuck you.
Sogar auf Französisch.
Idiote! Analphabete!
Absolut legendär ist ein Auftritt in Berlin, 1971. Da veranstaltet Kinski einen Abend mit dem Titel Jesus Christus Erlöser, wo er die Bibel rezitiert. Für echte Christen natürlich eine massive Provokation. Dass dieser Typ, dessen Lieblingswörter Ficken, Idiot und Arschloch sind, auf einmal mit der Bibel daherkommt. Das Publikum beschimpft Kinski. Und Kinski schimpft zurück. Aufgezeichnet von 4 Filmkameras.
Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze. Er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen.
Der Filmemacher Peter Geier hat viele Jahre später aus dem Rohmaterial einen Kinofilm geschnitten. Jesus Christus Erlöser. Und wenn ihr einmal Kinski in Hochform erleben wollt, solltet ihr euch den anschauen.
Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder die nicht zu dem Gesindel gehören, schmeißen die anderen raus, oder sie haben ihr Geld umsonst bezahlt.
Aber warum zur Hölle will Werner Herzog mit dem zusammenarbeiten? Warum will er ihn jetzt nach Peru holen, in eine Situation, die sowieso schon echt schwierig ist? Alle am Set sind frustriert. Der Dreh ist im Dschungel, weit weg von jeder Infrastruktur. Und nicht vergessen, irgendwann will Herzog ja auch noch dieses Schiff über einen Berg ziehen. Und da, mitten rein, will sich Herzog jetzt ausgerechnet Kinski holen? Einen legendär schwierigen Typen, über den Herzog sogar selbst mal in einem Interview gesagt hat:
Jedes weiße Haar auf meinem Haupt nenne ich Kinski.
Warum tut er sich das an? Naja, es ist so, Herzog hat seine bekanntesten Spielfilme alle mit Kinski gedreht. Und Kinski hatte seine bekanntesten Rollen alle bei Herzog. Weil Kinski, das wissen jetzt nur die Kinski-Ultras, ist eigentlich damals ein totaler B-Movie-Star. Er spielt ganz oft in Western oder Kriegsfilmen den verrückten Mörder oder den fiesen Verräter. Kinski hat damit kein Problem, solange die Kohle stimmt.
Na und? Und plötzlich habe ich, anstatt Toiletten zu scheuern, im Scheißfilme gedreht, weil ich es auch konnte.
Aber bei Herzog bekommt er Hauptrollen, weil Herzog weiß, dass seine Filme mit Kinski gut werden.
Wir haben in diesem Jahrhundert vielleicht 2 oder 3 Leute gehabt von dem Kaliber Kinskis. Es gibt niemand anderen, er ist ein Weltwunder.
Herzog und Kinski funktionieren einfach gut zusammen. Das liegt auch daran, wie Herzog als Regisseur arbeitet. Er improvisiert da viel, schreibt teilweise den halben Film noch am Set um. Er gibt auch nicht immer genaue Anweisungen, sondern schmeißt seine Schauspieler einfach mal in Situationen, macht die Kamera an und schaut, was passiert. Und dafür ist Kinski einfach der perfekte Schauspieler. 10 Jahre vor Fitzcarraldo waren die beiden schon mal zusammen im Dschungel von Peru für den Dreh von Aguirre, der Zorn Gottes. Darin spielt Kinski einen Conquistador namens Lope de Aguirre. Der ist der Anführer einer spanischen Expedition, die nach der sagenhaften Goldstadt El Dorado sucht und im Dschungel von Peru verloren geht.
Im Fluss kommt niemand lebend hinunter.
Und ich sag dir, es geht doch.
Am Ende sind alle Expeditionsteilnehmer tot. Nur Aguirre treibt alleine mit ein paar Affen auf einem Floß flussabwärts und träumt immer noch seine Großmachtfantasien.
Wir halten durch. Ich bin der Zorn Gottes. Wer sonst ist mit mir?
Und dieser Film funktioniert genau deswegen so gut, weil Herzog Kinski manchmal einfach machen lässt.
Aguirre hat das sehr geliebt, weil er sich damit wunderbar identifizieren konnte. Und da hat ihn keiner dran gehindert.
Der Kameramann Thomas Mauch erinnert sich, dass er damals beeindruckt davon war, wie gut Kinski sein kann, wenn man ihn lässt.
Ich fand es herrlich, wenn sich Kinski durchsetzte, denn der hatte ein ungeheures Realitätsgefühl für Film. Das hat er im deutschen Film gelernt als ganz kleines Würstchen, dass die Realität stimmen muss. Und das hat er immer durchgesetzt gegen den Herzog. Und der Herzog hielt das für Genie von Kinski. Ach, gar nicht, das ist Handwerk.
Beim Dreh von Aguirre haben sich Herzog und Kinski legendär viel gestritten. Wochenlang. Irgendwann wollte Kinski alles hinschmeißen. Und Herzog erzählt in seiner Doku Mein liebster Feind, dass er wirklich zu allem bereit war, um das zu verhindern.
Und er sagte, nein, ich fahre jetzt. Und ich sagte ihm, ich habe ein Gewehr. Er würde höchstens die nächste Flussbiegung erreichen. Und da würde er 8 Kugeln durch den Kopf haben. Und die 9. wäre für mich.
Wie bitte? Stellt euch mal vor, euer Chef wird euch im Büro einfach mit einer Knarre bedrohen. Aber Herzog erzählt diese Story immer wieder. Also, dass er Kinski und sich selbst fast erschossen hätte. Und trotzdem fragt er ihn danach immer wieder für Filmrollen an. In den 70er Jahren drehen die beiden zusammen 3 Filme. Erst Aguirre und dann noch Wojciech und Nosferatu.
Verzeihen Sie, dass ich mich nicht angemeldet habe. Ich bin Graf Dracula.
Das ist Klaus Kinski in Nosferatu, Werner Herzogs Dracula-Film. Und bevor ihr jetzt total verwirrt seid, ja, es gibt auch einen Nosferatu von 2025 und das Original, den Stummfilm von 1922. Aber hier geht's jetzt um Werner Herzogs Nosferatu. Ich habe euch in Folge 1 ja schon erzählt, dass ich bis vor kurzem kein Werner Herzog Ultra war. Deshalb kannte ich den Film gar nicht. Aber ich habe ihn mir angeschaut und ich finde, der ist wirklich gut. Und zwar auch wirklich gut wegen Kinski. Kinski als Dracula, das passt einfach. Weil er halt nicht nur irgendwie strange und scary ist wie das Original. Nee. Kinski spielt eher wie ein Traumatisierter, wie jemand, der sehr tief verletzt ist. Eine einsame Kreatur, missverstanden und voller Sehnsucht. Und er macht es so gut, dass man wirklich Mitgefühl mit ihm entwickelt. Mit Dracula.
Ich könnte alles ändern. Kommen Sie zu mir und seien Sie meine Verbündete. Das wäre die Rettung für Ihren Mann und für mich. Das fehlende Liebe, wissen Sie,
Es ist ein solcher Schmerz.
Genauso spannend finde ich den nächsten Film, den die beiden direkt danach zusammen gedreht haben. Und direkt danach heißt in dem Fall wirklich direkt danach. 5 Tage nach Drehschluss von Nosferatu war schon Drehstart für Wojciech. Ich habe den Film mal in der Schule gesehen, im Deutschunterricht. Damals wusste ich gar nicht, dass der Film von Werner Herzog ist. Aber alleine der Fakt, dass ich mich daran erinnere, zeigt, Wojciech ist wirklich ein außergewöhnlicher Film. Ich habe damals eigentlich immer nur rumgeblödelt, nie richtig aufgepasst. Aber ich weiß noch, dass Wojciech mich gefesselt hat. Der Film basiert auf einem Theaterstück von Georg Büchner. Kinski spielt darin keinen Abenteurer oder Konquistador, sondern eben diesen Wojciech. Der ist eher eine machtlose Figur, ein einfacher Soldat, nicht besonders schlau, der von allen nur schikaniert wird.
Wojciech, hierher!
Irgendwann dreht dieser Wojciech dann durch, in den Wahnsinn getrieben von seinen Vorgesetzten und von einem Militärarzt, der Experimente an ihm durchführt. Und Kinski spielt es wirklich extrem toll, wirklich beklemmend. Herzog selber hat später mal gesagt, dass die Besetzung mit Kinski gar nicht so super war. Aber ich sehe das anders. Ich würde sagen, wenn ihr nicht eh schon Herzog Ultras seid, schaut euch diese beiden Filme an. Dann checkt ihr vielleicht auch, warum Herzog sich das immer wieder antut mit Kinski.
Es gibt eine Pflicht, eine außergewöhnliche Pflicht, die auch auf mir drauf ist, weil es kein anderer ja macht. Und ich muss das auch hinnehmen können dann. Ich will ein guter Soldat des Kinos sein.
Seine besten Spielfilme hat Herzog alle mit Kinski gedreht. Und jetzt, wo er einen neuen Fitzcarraldo braucht, ist das die Chance, doch noch Kinski für die Rolle zu rekrutieren. Herzog kann einfach nicht ohne Kinski. Und Kinski weiß das ganz genau.
Nach circa 4 Wochen, die er mit dem Typ aus New York gedreht hat, musste selbst Herzog mit dem Gehirn eines Blöden kapieren, dass alles auf den Müll gehört. Und dass er den Film von vorn anfangen muss. Zum 4. Mal hat dieses Großmaul bewiesen bekommen, dass er ohne mich eine Null ist.
Man könnte ja meinen, dass ein Schauspieler, der einen Regisseur so scheiße findet, einfach nicht mehr mit ihm dreht. Aber dann hätte Kinski keinen Job mehr, weil er findet alle anderen ja genauso scheiße. Also spielt er den Fitzcarraldo. Und Herzog kann endlich aufatmen.
Ich danke Gott auf meinen Knien, dass er eingesprungen ist.
Und damit steht jetzt endlich die endgültige Besetzung. Mit Kinski, ohne Roberts. Aber leider auch ohne Mick Jagger. Der ganze Wahnsinn hat nämlich schon so lange gedauert, dass Jagger sich jetzt erstmal um seinen eigentlichen Job kümmern muss. Rockstar sein, auf Tour gehen mit den Rolling Stones. Und Herzog streicht Jaggers Figur aus dem Drehbuch, damit noch mehr Raum ist für Kinski. What could possibly go wrong?
Die Einzelheiten aller Schindereien und Schikanen im Dschungel, Herzogs Hirnverbranntheit, Frechheit, Dreistigkeit, Brutalität, Stumpfsinn, Größenwahn, Tatenlosigkeit und deren Folgen aufzuzählen, wäre ein einziges Kotzmittel und unverzeihliche Zeit- und Energieverschwendung.
Das war Folge 2 von Werner Herzog, zu groß für Deutschland. Ein Podcast von Klaus Uhrig, Johannes Munzinger, Judith Götzsch und mir, Max Osenstädter. Autor dieser Folge, Klaus Uhrig. Regie, Klaus Uhrig und Fabian Zweck. Regieassistenz, Till Tonino. Redaktion, Christian Lerch und Martin Zein. Besonderer Dank an Lea Utz. Die Hörbuchausschnitte stammen aus Jeder für sich und Gott gegen alle. Erschienen bei Tacheles. Werner Herzog, zu groß für Deutschland, ist eine Produktion von Plotprodukt für SWR Kultur und BR 2026. Alle Folgen gibt es in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp für euch. Habt ihr schon mal davon gehört, dass man ernsthaft vorhatte, mit Atombomben Straßen im Gebirge zu bauen? Ja, das war wirklich so. Nach Hiroshima haben Ingenieure in den USA und in der Sowjetunion an die zivile Nutzung von Atombomben geglaubt. Ob sie es tatsächlich probiert haben, könnt ihr im Podcast von Alles Geschichte hören. Dort findet ihr viele solcher skurrilen Geschichten, aber natürlich auch Folgen zu Ereignissen, die die Welt bis heute geprägt haben. Alles Geschichte, der History-Podcast, findet ihr in ARD Sounds.